Das Internet ist nicht dafür verantwortlich, weibliche Sexualität ist auch nicht dafür verantwortlich, wenn Männer Straftaten begehen, sondern dass es halt vulnerable Männer sind und dass auch teilweise eben ungünstige soziale Strukturen wie Erwartungen an Männlichkeit, Männlichkeitsideale, die einfach destruktiv sind, eine schlechte psychotherapeutische Versorgungslage, sodass das halt einfach ein Mix ist, der sehr explosiv sein kann.
Herzlich willkommen zu Bildung ohne Auftrag, der Podcast, der euer Wissen vermehrt und eure Hoffnung für die Menschheit reduziert. Heute muss zur Abwechslung mal nicht ich die deprimierenden Facts spitten, sondern ich habe eine Person eingeladen, die sich damit auskennt. Heute zu Gast ist Jasmina Eifert. Jasmina ist Psychologin, aktuell in Weiterbildung zur Fachpsychologin für Rechtspsychologie und arbeitet in der JVA mit Gewalt- und Sexualstraftätern und wird uns heute Sachen über die Incel-Community erzählen. Hallo Jasmina, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, ich glaube, ich wurde noch nie so super angekündigt.
Ach, danke. Also ich hab heute meine wichtigste Aufgabe schon geklärt. Kann nur noch besser werden. Und hier ganz kurz die Inhaltshinweise für die heutige Folge. Wir sprechen unter anderem über Misogynie, sexuelle Gewalt, Vergewaltigungen, Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen, Femizide, Suizid, Attentate und Terrorismus. Wenn euch eines oder mehrere dieser Themen besonders stark berührt, dann überlegt dementsprechend, ob, wann, wie und gegebenenfalls mit wem ihr diese Folge anhören möchtet. Genau, also wir sprechen über die Incel-Community. Ich glaube, wer Zugang zum Internet hat, ist irgendwie mit dem Begriff Incels vertraut. Wir wissen alle, das ist irgendwie so eine Community für ungefickte Manbabys im Internet und häufig auch einfach so ein Begriff, den man...
Ja.
Ist das okay? Würdest du in deiner fachlichen Einschätzung, war das eine adäquate Beschreibung der Community? Oder möchtest du das vielleicht nochmal etwas präzisieren und differenzierter uns mitteilen? Ich meine, im Allgemeinen im Internet, Leute benutzen Incel ja generell auch so ein bisschen als allgemeinen Term für frauenfeindliche Männer, die ein gewisses Entitlement mitbringen in Bezug auf Frauen. Wie würdest du in wenigen Sätzen mal beschreiben, was genau ist die Incel-Community heute eigentlich?
Also Incels sind unfreiwillig sexuell enthaltsame, meistens junge heterosexuelle Männer. Im Prinzip das, was du gesagt hast. Und ja, es ist, Incel, der Begriff ist ein Kofferwort aus Involuntary Celibate. Die hätten gerne Sex mit Frauen, aber die kriegen keinen. Und die Formulierung, die kriegen keinen Sex, der ist ja schon ein bisschen problematisch. Der ist aber, finde ich, tatsächlich zentral, weil der zentrale Punkt dieser Incel-Community, also dieser Subkultur ist, dass die Incels annehmen, dass Männer einen Anspruch auf Geschlechtsverkehr mit Frauen hätten. Also Frauen schulden Männern Sex. Und ja, die sind halt hauptsächlich online unterwegs und Teil der sogenannten Manosphere.
Ich glaube, über die Manosphere können wir später gerne auch noch mal ein bisschen sprechen, weil das ist ja ein komplexes Gebilde. Ne? Also die Incels sind ein Teil davon, aber es gibt auch deutliche Unterschiede zu anderen Teilen der Manosphere, korrekt?
Ja.
Also Pickup-Artists etc. pp. Vielleicht darf ich vorher einmal kurz fragen, wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Was war der Moment, wo du gedacht hast, frauenfeindliche junge Männer im Internet? Das ist spannend.
Ja, das finde ich allgemein spannend. Ich hatte mal ein Seminar, da war ich noch im Bachelor. Und das ging allgemein um Radikalisierung, Extremismus, Terrorismus. Und da ging es ein oder zwei Einheiten eben auch um Incels. Es war so um 2021 rum oder so. Und ich hatte mich davor auch schon generell für Radikalisierungsprozesse interessiert. Also ich habe mir schon häufiger mal die Frage gestellt, wie kommen denn Menschen überhaupt in so radikalere und in dem Fall, also in meinem Fall, wo ich mich immer für interessiere, auch schädliche Gruppierungen. Es gibt ja auch radikalere Gruppen, wo man sagt, das ist vielleicht auch historisch sinnvoll gewesen, dass die mal radikaler waren.
Ja.
Also radikal ist ja nicht unbedingt automatisch böse, aber dadurch, dass ich ja Rechtspsychologin bin, interessiere ich mich halt tatsächlich eher mehr für Gruppierungen, wo es dann nicht so gut läuft und frage mich dann auch, ja, was hält denn Leute in so Gruppen? Und ja, das hat bei Incels ganz gut gepasst irgendwie. Und ich interessiere mich auch sehr für sexualisierte Gewalt online, also so Sexualdelikte im Internet, bildbasierte sexualisierte Gewalt, also auch Sextortion, also die Erpressung durch beispielsweise Nacktbilder,
ja,
strafrechtliche Relevanz oder so Revenge-Porn. Und habe mich da auch beruflich, bin ich gerade dabei, mich zu spezialisieren und da eben mehr zu lernen, wie ich da Gutachten drüber schreibe bezüglich so Rückfallgefahr, genau. Und da passt es alles irgendwie ganz gut. Und dann dachte ich mir, ach ja, damit beschäftige ich mich jetzt irgendwie mal so mindestens 5 Jahre lang.
Okay, an der Stelle vielleicht kann ich auch mal kurz mich hier ehrlich machen und auch meine ganz persönliche Faszination mit diesem Thema ein bisschen ausführen. Denn ich muss gestehen, ich habe komplexe Gefühle und Gedanken zur Incel-Community. Also selbstverständlich sehe ich sie in erster Linie als das, was sie heute ist, nämlich eine ja mindestens extrem frauenfeindliche, frauenhassende Community und in den extremeren Ausläufern eben auch kriminell bis terroristisch. Allerdings denke ich manchmal zurück an vor ja gut 20 Jahren, als ich ein einsamer, dicker, junge, schrägstrich, junger Mann war, der sich auch für besonders schlau gehalten hat, also für schlauer als viele andere Leute. Und aus meiner damaligen Sicht, die ganze Zeit mit anschauen musste, wie Mädchen und junge Frauen, die ich mochte, sich mit irgendwelchen dummen Arschlöchern abgegeben haben. Und ich sag mal, die Idee oder also die Anregung dazu, die Gründe für meine Einsamkeit nicht bei mir selber, sondern bei der Gesellschaft und oder den Frauen zu suchen, waren relativ naheliegend und verführerisch. Und manchmal glaube ich, also ich möchte gerne davon ausgehen, dass ich schon damals auch einen gewissen moralischen Kompass hatte, der mich komplett davon abgehalten hätte. Aber hätte es das Internet in der heutigen Form in den frühen 2000er Jahren gegeben, denke ich mir manchmal, ich wäre zumindest vulnerabel gewesen. Ich hätte bestimmt mal in irgendein Incel-Forum reingeschaut und gedacht, ja, ja, das ist interessant. Ach, mein sexueller Marktwert. Ah ja. Und stellen wir uns mal vor, ein 16 Jahre alter Georg, der nicht um die Jahrtausendwende lebt, sondern heute, stößt irgendwo im Internet auf diesen Begriff unfreiwillig enthaltsam und denkt sich, ja, krass, das bin doch ich. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Worauf würde ich da heute stoßen im Internet? Also was wären die Inhalte, die Infrastruktur, mit der ich da konfrontiert würde als einsamer, verzweifelter junger Mann?
Ja, es würde vor allem viel um das Thema Sex gehen, Dating,
geil,
Beziehungen.
Geil, also das ist jetzt Georg mit 16. Geil,
ja,
Sex.
Ja, und ich, also das ist ja für junge Männer und junge Frauen und Jungs und Mädchen, es sind ja auch spannende Themen und wichtige Themen, die dann das erstmal so wirklich aufkommen. Nur geht es dann da halt vor allem viel um Macht von Männern über Frauen. Es geht ganz viel um Echokammern auch. Also zum Beispiel ein Verbot, positiv über Frauen oder Beziehungen zu sprechen. Also es ist schon wichtig, so innerhalb dieser Incel-Community, dass es sehr frauenfeindlich ist, dass man sich selber auch so einen ständigen Misserfolg, dass man das aktiv konstruiert.
Es ist ja, ist das richtig? Es ist ja auch wirklich so, wenn eine Person in der Incel-Community dann vielleicht doch irgendwann mal eine Partnerin oder Sex hat, das wird fast als Verrat dann angesehen, oder? Also es gibt so einen gewissen Verstärkungsloop. Ist das korrekt?
Ich weiß tatsächlich nicht, ob das direkt ein Verrat wäre. Also kann voll gut sein, ich weiß es nicht.
Oder konkreter, ich habe den Begriff Fake-Cell irgendwo gehört. Also,
ja, ja.
Also so Leute, die nur so tun, als ob sie Incels sind, obwohl sie irgendwann schon mal einen Frauenkörper berührt haben.
Genau, ja. Also, dass die ja gar nicht in diese Community gehören, weil sie ja zu den anderen Männern gehören, so, die eben doch eine abbekommen haben.
Genau, also es gibt da auch eine Abgrenzung zu den anderen Männern. Was glaube ich auch, wenn ich mich jetzt sozusagen in meinen jugendlichen gefriendzoneten Nice Guy zurückversetze, ja auch ein interessanter Angriffspunkt ist. Also es sind nicht nur die Frauen, also jetzt in der Ideologie der Bewegung gesprochen, die Frauen, die uns den Sex verwehren, der uns zusteht, sondern es sind auch die anderen Männer, Also diese, vielleicht kannst du gleich auch noch was zu dem Vokabular sagen, also die Chads. Es sind diese dummen, aber irgendwie gut aussehenden Männer, die uns den Sex wegnehmen, der uns eigentlich zusteht.
Ja. Ich glaube, dafür muss man so ein bisschen ausholen, weil ich finde, es klingt jetzt so halblogisch und das ist immer so ein bisschen verwirrend, finde ich, wenn man so über Incels irgendwie was hört. Also für die ist es halt so, dass Frauen erstmal so das absolute Feindbild sind. So, das steht, wenn man so eine Pyramide hätte, so eine Hasspyramide, wäre die Spitze oder die Basis erstmal Frauenhass. Und Incels haben für sich selber die Theorie entwickelt, dass die Emanzipation der Frauen und der Feminismus der angebliche Grund für die Sexlosigkeit von Incels ist. Was ja durch die Emanzipation tatsächlich so passiert ist, dass Frauen sich selber freier für PartnerInnen entscheiden können, weil sie beispielsweise ein eigenes Bankkonto eröffnen dürfen, weil sie selber arbeiten gehen dürfen, weil sie sich, wenn sie in einer Ehe vergewaltigt werden, auch seit den 90er Jahren tatsächlich das anzeigen dürfen. So weltbewegende, also ja, für Frauen ja wirklich weltbewegende und aber auch für Männer natürlich Meilensteine. Und was Incels dann halt draus machen, ist, dass Frauen jetzt den Datingmarkt vollständig beherrschen würden. Davor hätte es eine reguläre Ordnung gegeben. Jeder Mann hätte halt eine Frau bekommen. Und dieses Frauen beherrschen den Datingmarkt nennen die gynozentrische Diktatur. Also, was ich auch, ich werd heute mal ein bisschen persönlicher und weniger neutraler. Ich finde, das ist einfach eine absolute Respektlosigkeit. Den Zustand, den wir zum Beispiel jetzt in Deutschland irgendwie haben mit dem Datingmarkt, das sei jetzt mal dahingestellt, ob ich als Frau mit anderen Frauen zusammen den Datingmarkt beherrsche. Das als Diktatur zu bezeichnen, finde ich halt, egal wie einsam man da ist, also Mann so mit zwei N, das halt als Diktatur zu sehen, wo in anderen Ländern halt Menschen nicht mal Zugang zum Internet haben, geschweige denn frei ihre Meinung äußern dürfen und sagen dürfen, du bist ein Diktator, finde ich einfach, also finde ich absolut fehl am Platz.
Ja, es ist absurd und es ist auch so eine komplett transaktionale Betrachtung von Dating und von zwischenmenschlichen Beziehungen im Allgemeinen. Also es ist ja so Begriffe wie Marktwert, marktbeherrschend, also so eine Interpretation nur durch Angebot und Nachfrage. Also und so wie du es gerade beschrieben hast, also in deren Idee kontrollieren halt die Frauen komplett das Angebot. Und auch da denke ich wieder, das wäre, wenn man als junger Mann, der wie gesagt sich auch für sehr schlau hält, so ein bisschen nerdy ist. Das gibt mir eine einfache Erklärung für ein kompliziertes Problem. Also ich habe hier irgendwas, was ich in eine Gleichung aus Zahlen und so weiter übersetzen kann.
Ja, und die Gleichung ist halt angeblich, dass nur Genetik und körperliche Attraktivität für Frauen zählen würden. Also zum Beispiel, wie viel Geld ein Mann verdient, das hätte heutzutage keinen richtigen Wert mehr durch diesen Feminismus, weil Frauen wollen ja jetzt alle, die blöden Frauen, die wollen jetzt alle selber arbeiten und Geld verdienen und
Ja,
Karrierefrauen
und
werden.
das ist ein Problem, dass der Wert eines Mannes nicht mehr von seinem Bankkonto abhängt.
Genau.
Das finden die problematisch. Ja, cool.
Und Incels denken halt, ja, diese körperliche Attraktivität, das kann ich eh nicht ändern. Und das haben dann andere Männer. Und es gibt diese 80-20-Regel, die man häufig mal hört, dass 80%, nee, 20% der Männer 80% der Frauen bekommen würden. Und diese 20% der Männer sind halt attraktiv. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zur restlichen Manosphäre. In der restlichen Manosphäre wird sehr viel propagiert, dass man eben diese körperliche Attraktivität und die Chancen bei Frauen steigern könnte. Das kann man selber verändern, indem man sich zum Beispiel ganz, ganz gefährlichen OPs hingibt, ganz, ganz schreckliche Medikamente einnimmt, die dafür irgendwie nicht gedacht sind.
Oder sich mit einem Hammer ins Gesicht schlägt. Ne?
Genau.
Also, das ist
Also.
jetzt so ein bisschen das, was zurzeit als Lux-Maxing
Genau.
durchs Internet geht. Es gibt einen ganz bekannten deutschen Lux-Maxer. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen und ich finde auch nicht, dass er den Respekt verdient, diesen Namen nachzuschauen. Aber kennst du den, der auch in so irgendwelche anderen Podcasts reingeht und dann Leute bewertet
Bewertet,
auf irgendeiner Skala?
ja.
Und dann sagt: Ja, also du würdest eigentlich ganz gut aussehen, wenn du nicht so fett wärst. Und der reagiert sehr, sehr allergisch darauf, wenn Leute ihn als Incel bezeichnen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen über die Verbindungen und dann vielleicht doch die Unterschiede oder die Abgrenzungen zur Luxmaxing-Community unter Incels?
Ja, also ich habe den Typen zum Glück nicht selber gesprochen. Ich glaube, wir würden nicht so gut klarkommen und ich glaube, das würde keinem gut tun. Also es wär auch okay, wenn man sich da nicht begegnet. So.
Möchtest du nicht wissen, welche Zahl er dir wissenschaftlich objektiv zuordnet über deine Attraktivität?
Nee, also ich würde auch, also egal ob das jetzt, selbst wenn das jetzt wissenschaftlich objektiv wäre, ich würde das nicht wissen wollen tatsächlich.
Ja, und es ist wichtig nochmal dazu zu sagen, weil ich hier gerade sarkastisch seine Position übernommen habe. Er sagt immer, es wäre wissenschaftlich belegt und wenn man ihn fragt, aufgrund von welchen Studien oder welchen Ergebnissen er das macht, dann sagt er, ja, guck doch selber nach.
Ja, Google. Guck ja. auf ResearchGate. Ja, genau. Ich glaube, also ich habe ihn, wie gesagt, nicht selber mit ihm drüber geredet, aber ich glaube, dass er sich halt nicht als Incel bezeichnen lassen möchte, weil er halt dann wahrscheinlich auch sagt, ja, Incels sind ja diese Loser, weil die Leute aus der Manosphere, die beschimpfen sich auch immer gegenseitig. Also die finden sich untereinander auch immer richtig kacke und auch Incels finden sich untereinander teilweise richtig kacke. Und das ist auch eigentlich, also das ist wirklich überhaupt nichts, worüber man lachen sollte.
Ja.
Die treiben sich teilweise auch selber gegenseitig in den Suizid, weil die sich dann gegenseitig so hart beleidigen und sagen, ja, natürlich kriegst du keine ab, weil guck mal, wie hässlich du bist. So, dann machen die das gegenseitig. Und da sind dann natürlich wieder Frauen schuld, weil das eigentliche Problem, das habe ich ja gerade schon gesagt, ist, dass eben Feminismus und Frauen, die ja jetzt die falschen Männer nehmen würden und gar nicht mehr auf deren Geld oder sonst irgendwas schauen würden, ja, also die sehen dann leider auch nicht, dass das Problem ist, wenn man jemand anderen in den Suizid versucht zu treiben oder halt generell übel beleidigt, dass man selber vielleicht Leute nicht beleidigen sollte. So. Mhm. Und zur Gemeinsamkeit, also was die Manosphere verbindet, ist eben dieses Frauenfeindliche, dass Frauen den Datingmarkt irgendwo beherrschen würden aktuell und eben, dass diese körperliche Attraktivität so das Wichtigste für einen Mann wäre. Und dann unterscheidet sich das halt so ein bisschen von Manosphere-Gruppierung zu Manosphere-Gruppierung, ob man das ändern kann, seine körperliche Attraktivität oder nicht. Aber generell gehen auch alle davon aus, dass Männer eigentlich das überlegene Geschlecht sind und sein sollen. Die sogenannte Male Supremacy, damit wir hier so ein bisschen Fachbegriffe noch reinhauen.
Ja, klar. Es ist ja immer noch ein Wissenspodcast am Ende des Tages. Ich glaube, diese Idee des sexuellen Marktwertes und also dieser rein ja, mechanischen, transaktionellen Beziehungsideen ist vermutlich in der kompletten Manosphäre relativ populär, kann man das sagen. Ich möchte, ist ein kleiner Sidetrack, es gibt ja da auch den Begriff der Hypergamie. Möchtest du kurz beschreiben, was der ist oder was damit gemeint ist? Sonst tue ich es auch gerne, aber du bist heute die Expertin.
Das kannst auch gerne du übernehmen, tatsächlich.
Ja, also die Idee, ganz simpel gesagt, die Idee, dass Frauen immer nach oben daten wollen. Also immer in Anführungsstrichen die hässlichere, ärmere Frau versucht, einen möglichst gesellschaftlich und sexuell wertvollen Mann zu bekommen. Und dadurch gibt es so eine. Also es gibt so ein imaginiertes Idealbild, wo sozusagen die Leute ungefähr alle gleich attraktive oder gleich gesellschaftlich anerkannte, gleich reiche Leute daten. Aber jetzt eben auch durch den Feminismus, durch diese komplett absurde Idee, dass Frauen selber entscheiden können, mit wem sie verkehren, führt das jetzt dazu, dass dass ja, also weniger wertvollere Frauen sich die wertvolleren Männer abholen. Aber was jetzt von diesem ganzen komplizierten Sidetrack, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte dich fragen, ob du mitbekommen hast, dass der Begriff Hypergamie jetzt zum Teil auch von weiblichen Influencerinnen auf so eine ganz weirde Art reclaimed wird?
Also ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es ja auch so weibliche Pickup-Artists gibt. Zum Beispiel, ich glaube, Pickup-Artists waren eigentlich nur Männer, die dann zum Beispiel auf die Straße gegangen sind und sich dann dabei gefilmt haben, wie sie vor allem Frauen sexuell belästigt haben oder generell belästigt haben, auch verbal. Und halt ja, teilweise richtig hart überteuerte Scam-Kurse anbieten, wie man Frauen besser rumkriegt. Also don't get me wrong, wenn man total sozial unbeholfen ist und sich denkt, man braucht vielleicht ein bisschen Hilfe und man ist einsam und das ist doch belastend und Einsamkeit haben wir ja auch so durch die Corona-Pandemie mitbekommen, wie schädlich das sein kann.
Ja.
So, und da gibt es ja natürlich auch viel Forschung dazu, die auch sehr, sehr gut ist und sehr valid ist und gut replizierbar ist. Die zeigt, wie schlimm Einsamkeit eben auch für Männer, weil Männer sind tatsächlich auch Menschen, weil ich Frauen auch, da gibt das.
Mind blown.
Ja, es tut mir leid. Dafür hast du mich eingeladen.
Ja, richtig.
Einmal feststellen.
Ich lerne so viel Neues.
Alle.
Männer, Menschen, ja. Frauen auch.
Okay. Ja, alle Geschlechtsidentitäten tatsächlich. So,
ja.
Alle humanen Geschlechts sind menschlich. Ja, auf jeden Fall. Hier auch ein kleiner Sidetrack. Wo ich eigentlich hinaus wollte, genau diese Pickup-Artists, die bringen dann irgendwelche Scam-Kurse raus und es mag sein, dass es auch gute Dating-Coaches tatsächlich gibt, die auch so ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, so Knigge beibringen oder halt auch mal so ein bisschen an der Frustrationstoleranz arbeiten, dass es halt nicht jedes Mal klappt und dass halt auch nicht jeder angesprochen werden möchte. Selbstbewusstsein stärken, es ist ja tatsächlich gut, selbstbewusst zu sein. So, das ist ja auch schön für einen selber. Und das ist halt vielleicht auch das Ding, dass man erstmal so gucken soll, wie geht es mir überhaupt und dann schaut, ob man in eine Beziehung steigen möchte. Aber bei diesen Pickup-Artists ist es halt nichts Seriöses normalerweise. Es sind halt keine seriösen Coaches, sondern es sind halt Scam-Kurse. Und das sehen Incels tatsächlich auch normalerweise so. Also die sagen halt auch, diese Pickup-Artists sind halt ein Scam. Aber nicht, weil die halt teilweise Tausende von Euros für einen Kurs wollen und dann halt irgendeinen Schwachsinn reden, sondern die sagen halt, ja, das ist Schwachsinn, weil ich kann das nur körperliche Attraktivität und sogenannte Genetik, was auch immer das dann sein soll, dass nur das zählt und das kann man nicht ändern und Pickup-Artists sagen auch, nur das zählt, aber man kann das ändern so und das ist ja trotzdem beides irgendwie nicht so super. Ja, und also bei Frauen gibt es das ja jetzt eben auch, so diese Pickup-Artists, für diejenigen, die vorher nicht wussten, was Pickup-Artists sind. Und bei den Frauen ist es eher so ein, habe ich häufig das Gefühl, entweder nutze den Mann schamlos finanziell aus, manipulier den Mann, werd zu femme fatale, oder du musst dich deiner weiblichen Energie hingeben. Und die weibliche Energie ist, sei passiv. Mach einfach mal nichts. Aber dann selber sind sie halt Influencer und verdienen Tausende von Euro damit, halt auch bei Podcasts oder so aufzutreten. Also die zeigen halt eigentlich genau das Gegenteil. Oder sie machen genau das Gegenteil als das, was sie halt versuchen darzustellen.
Ja, also so ähnlich wie auch irgendwelche, also die erste, das zeigt jetzt wieder mein Alter, die erste, die mir bewusst war, es war Eva Herrmann vor auch über 20 Jahren, aber so irgendwelche so rechten bis sehr rechtskonservativen Influencerinnen, auch die ganze Tradwife-Geschichte, ist ja ähnlich. Nein, die Frau soll in der Küche stehen, Kinder großziehen und für ihren Mann verfügbar sein, aber gleichzeitig verdienen sie selber, was weiß ich, wie viel Geld damit, dass sie Frauen genau diesen Bullshit erzählen.
Und zum Beispiel Tradwife-Kochbücher rausbringen und halt Werbedeals eingehen und so. Und ich glaube, da von diesen weiblichen Pickup-Artists und so, ne, promovieren. Ja, vielleicht promovieren die auch. Die propagieren.
Ich wette, wenn du lange genug suchst, findest du im Internet irgendeine Tradwife-Universität, die dir auch ein Diplom geben kann.
Das wäre dann ein bisschen seltsam. Aber es spricht nicht so ganz für das Tradwife-Ding mit zur Uni gehen, aber okay. Auf jeden Fall propagieren die ja auch eben diese Hypergamie, dass man eben sich da ganz reiche und ganz besonders attraktive Männer suchen soll und dann nach oben und die soll man halt manipulieren und verführen. Was ich natürlich auch katastrophales Männerbild finde und auch wieder ein katastrophales Frauenbild. Also Frauen sind ja hoffentlich zu mehr fähig, als einfach irgendwelche Männer für Geld und für Status zu manipulieren. Und Männer sind eigentlich, also ich halte Männer auch für schlauer, als dass jeder Mann irgendwie auf sofort alles reinfällt. Und ich glaube auch nicht, dass Männer das verdient haben, von irgendwelchen Frauen oder von irgendwelchen anderen Männern manipuliert zu werden. So, ich finde, also das ist irgendwie auch was mir dann häufig irgendwie unterstellt wird, dass ich einfach Männer hassen würde. Nee, aber ich finde das einfach ganz, ganz schrecklich, irgendwie Männer permanent irgendwie die unattraktiv sind, als die absoluten Loser darzustellen und Frauen als die absoluten krassesten manipulativen Miststücke so.
Ja, und da ist ja auch in dieser ganzen Ideologie, also generell Manosphere noch größer, Patriarchat etc., aber auch speziell jetzt in der Incel-Ideologie, es liegen der Sache auch immer sehr irritierende, komische Vorstellungen von Männern zugrunde. Also gerade wenn du jetzt den Begriff Männerfeindlichkeit mit eingebracht hast, ich würde behaupten, es ist auf eine Art männerfeindlich, auch den Mann eines, den Wert eines Mannes und den eigenen Selbstwert als Mann nur daran zu messen, wie sexuell attraktiv bin ich, wie viele Frauen kann ich ins Bett kriegen oder auch wie viel Geld kann ich verdienen, kann ich eine Familie unterhalten, kann ich meine Frau kontrollieren, sonst was so. Es gibt so viele andere Sachen, die du als Mann tun kannst oder als eben auch wieder, Moment, revolutionär, als Mensch, also als Mensch, der zufälligerweise ein heterosexueller Cis-Mann ist, tun kannst, um deinen Selbstwert zu erhöhen, um dich in dir selbst irgendwie sicherer zu fühlen, was dann übrigens als Nebeneffekt eventuell auch die ganzen Dating-Geschichten leichter macht.
Ich meine, es ist ja tatsächlich auch gesellschaftlich ein großes Ding, in einer erfolgreichen Beziehung zu sein. So, es wird uns allen irgendwie, ich meine, wir haben einen Feiertag dafür. Also was genau ist eigentlich der Valentinstag? So, ich weiß, woher der herkommt und alles, aber also jetzt mal so, wie so die letzten 10 Jahre Valentinstag aussah, so das, also, und irgendwie, ich habe mal eine Werbung gesehen, zum Beispiel so von, was war das, von irgendeiner Supermarktkette, wo man so Datingkörbe, also so diese Einkaufskörbe, aber halt in rosa, und das waren dann die Flirtkörbe. So, und dann kannst du den halt mitnehmen und dann hast du anderen Menschen signalisiert, dass du gerne, also dass du jetzt auf Partnersuche bist und gerne angesprochen werden möchtest oder jemanden ansprechen möchtest. Was ja irgendwo
im
auch
Supermarkt.
Ja, im Supermarkt, was ja auch irgendwie eine nette Lösung, also es ist auf jeden Fall besser, als wenn man halt einfach irgendwelche Leute anspricht, die vielleicht einfach nur nach einer 12-Stunden-Schicht im Krankenhaus einkaufen gehen wollen oder Urlaub haben und einfach nur, oder generell einfach nur einkaufen gehen wollen und gerade keine sozialen Interaktionen wünschen und auch nicht flirten möchten. Aber es ist halt schon ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, finde ich es ein bisschen wild. Mhm. So beim Einkaufen auch erstmal dran denken, Partnersuche. So, also es wird ja uns schon immer hinterhergeschmissen, gesellschaftlich.
Ja, es wird ja auch von.
Und ich verstehe schon, dass das viele, die da sehr, also die sich auch einsam fühlen und die einen starken Wunsch nach einer Beziehung oder auch nur nach unverbindlichem Geschlechtsverkehr haben, dass es für dich sehr belastend ist. Aber das kann natürlich nicht in dem enden oder sollte nicht in dem enden, was halt Incels so dann meinen, was richtig wäre oder generell die Manosphere.
Ich meine, da musste ich gerade denken, es wird ja auch, also schon im sehr, sehr frühen Alter, also so spätestens, glaube ich, wenn Leute 12, 13, 14 Jahre alt sind, fangen ja häufig dann Onkels, Tanten irgendwie Leute zu fragen, und hast du einen Freund, hast du eine Freundin? Und gleichzeitig gibt es auch in der Popkultur einfach die Idee von, ja, romantischen Komödien, Romance, jeder Hollywood-Film braucht einen Love Interest, braucht eine Liebesgeschichte. Ich habe mal den Begriff gehört. Wäre vielleicht interessant, was du dazu meinst. Also es gibt ja diesen Begriff Porn Educated, also dass junge Leute, vor allem junge Männer, ja, ihre Vorstellungen von Sexualität aus Pornos bekommen und das naheliegenderweise ein großes Problem ist, wenn man noch nicht versteht, dass das ein extrem überzeichnetes und kommerzialisiertes Modell von Sex ist.
Und auch und ein sehr gewaltförderndes. Also das ist ja, die Mainstream-Pornografie zeigt ja sehr häufig Gewalt von gewaltbereiten Männern an unterwürfigen Frauen, die Gewalt verdient haben. So. Und auch das zeichnet natürlich wieder irgendwie ein Bild von einem gewaltbereiten Mann, oder der Mann ist generell gewaltbereit, was ich auch wieder sehr problematisch für Männer so finde. Aber halt eben auch wieder von der dummen Frau, so, die sich das gefallen lassen muss und die das gut findet, Gewalt zu erfahren. Und da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie King shame oder so. Also wenn man da alt genug für ist und weiß, was man tut und auch vorsichtig genug ist und das halt alles im vernünftigen Rahmen einvernehmlich läuft, kann man das ja machen. Und sollte dann halt auch hinterfragen, so, ob das wirklich so einvernehmlich ist und ob man das wirklich so selber für sich fühlt oder halt nicht. Und das auch immer wieder für sich selbst evaluieren. Also man kann auch kritisch da sein, ne? Auch im Kink-Bereich sollte man. Aber das ist ja jetzt gerade eben nicht so das Thema, sondern nee, eben so also Mainstream-Pornografie.
Das Gespräch über Rollen, Vorlieben, irgendwie Grenzen und so weiter ist sehr, sehr selten Teil des Pornos, den man dann am Ende sieht.
Nee, eben nicht.
Aber weshalb ich den Begriff jetzt kurz erwähnt habe, ist, ich habe auch den Begriff Romance Educated irgendwo gehört und fand das ziemlich einleuchtend, dass auch das bis zu einem gewissen Grad ein Problem ist. Also so ganz viele Sachen, die wir zum Beispiel aus romantischen Komödien etc. kennen, irgendwie so der Typ, der nie aufgibt. Ja, und der dann irgendwie mitten in der Nacht mit einem Ghetto-Blaster vorm Fenster steht, obwohl die Frau möglicherweise nur ihre Ruhe haben will, etc. pp. Dieses Enemies to Lovers, sie sagt eigentlich, sie will mich nicht, aber ich muss nur dranbleiben. Also ich glaube auch, diese Ideen davon, wie ja das Werben um potenzielle Partnerpersonen etc. medial dargestellt wird, bringt einige sehr, sehr bizarre Ideen mit. Also und gleichzeitig dann auch wieder dieses in einer Paarbeziehung zu sein, wenn man jetzt mal auf diese romantischen Ebene guckt, ist extrem wichtig für die eigene Selbsterfüllung. Ich recherchiere auch ein kleines bisschen eben jetzt so zu männlicher Einsamkeit gerade. Darüber wird es irgendwann Teaser eine Folge geben. Und es gibt ja dieses Klischeebild, dass Frauen eigentlich nur den Märchenprinzen suchen. Aber in der Realität ist es viel häufiger so, dass Männer ihren Selbstwert daran zu knüpfen oder auch ihre ganze Lebensfähigkeit daran knüpfen, eine Partnerin zu haben, die so vereinfacht gesagt dann irgendwann die Mutter ersetzt, sage ich jetzt mal so ganz billig. Und auch daran kann ich mich erinnern, dass ich als ja, Teenager, Schrägstrich, junger Mann, ich hatte ganz stark diese romantischen Ideen, was dann auch heißt, wenn ich einmal verliebt war in irgendeine Frau, vielleicht auch nur verknallt war, dann war das, das war nicht einfach nur, oh, ich finde jemanden toll, sondern ich fühle, dass wir SeelenpartnerInnen sind. Und sie weiß das vielleicht noch nicht, aber sie wird es irgendwann wissen. Oje. Was dann dazu geführt hat, dass ich sehr lange in der sogenannten Friendzone war, weil ich natürlich auch nie das Risiko eingegangen bin, zurückgewiesen zu werden. Du hast vor einer Weile von Frustrationstoleranz gesprochen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig als junger Mensch zu lernen, generell als junger Mensch, aber ich glaube für heterosexuelle junge Männer noch umso mehr, weil es immer noch so dieses Bild gibt der männlichen Initiative beim Dating, auch wenn das was ist, was idealerweise aufgebrochen werden sollte, zu lernen, es ist auch einfach in Ordnung, ein Nein zu kriegen und es tut vielleicht kurz weh, aber so du überlebst es und du musst danach der Frau nicht sagen, dass sie eh hässlich ist und du sie sowieso nicht bumsen wolltest. Du kannst einfach sagen, cool.
Okay, dann schönen Tag. Ciao.
Ja, genau. Ja, danke. Ja, wir sehen uns nächste Woche beim Volleyball, oder? Oh, muss nicht auch kurz sein. Nee, alles cool.
Ja.
Ich denke da jetzt gerade noch mal dran, dieses Ding, dass, genau, Dating, es ist ja, das kann man einfach mal so sagen, es ist häufig kompliziert und gerade als unerfahrene Person kann es einem auch extrem viel Angst machen, ja, auch noch heute als Mittelaltermann, der durchaus mal Sex hatte, also ich hatte wirklich, also für alle Zuhörenden, ich hatte schon mal, ich habe mehr als einmal, wirklich.
Das ist eine krasse Offenbarung.
Oder? You heard it here first. Genau, Dating. Kann kompliziert, einschüchternd, überfordernd sein und damit möchte ich so ein bisschen so auf die Motivationen kommen, die Leute in die sozusagen Fänge der Incel-Community ziehen. Ich schlag mal noch kurz eine Idee vor und dann bin ich natürlich sehr an deiner fachlichen Meinung interessiert. Aber wir hatten in der letzten Folge, ging es ja um Verschwörungserzählungen. Und eine Sache, weshalb ich glaube, warum Verschwörungserzählungen attraktiv sein können für Menschen, ist, dass es einem in einer komplizierten, beängstigenden Welt so eine gewisse Sicherheit gibt. Also ich weiß, wie die Welt funktioniert. Wie die Welt funktioniert, ist zwar scheiße und gefährlich und böse, aber ich kann es zumindest erklären. Oder was sind deine Gedanken dazu? Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Incels auch ein Anreiz ist zu sagen, okay, ja, also mein Leben ist scheiße und besteht nur aus Leiden, aber ich weiß zumindest warum. Ich habe zumindest ein Framework, das mir das erklären kann.
Ja, so ein Bedürfnis nach abgeschlossenen Antworten, meinst du? Also das ja, man halt ja. So eine Erklärung. Ja, auch. Mhm. Eins von ganz, ganz vielen Sachen.
Okay, ja. Was sind die anderen Sachen?
Ja, also zum einen gibt es ja auf der sogenannten Mikroebene, also ja. Wenn es um das Erleben und Verhalten von einzelnen Personen geht, verschiedene Faktoren, die Leute da begünstigen können, eher auf so Incel-Rhetorik oder allgemein in so sehr radikalisierte oder radikale Gruppen bis extremistische, terroristische Gruppen einzusteigen. Ist zum einen zum Beispiel eine eher ungünstige Persönlichkeitsstruktur. Bei Incels scheint es vor allem auch sich um Leute zu handeln, die ein wenig paranoid sind, die also sehr, sehr schnell befürchten, dass jemand gegen sie ist, sie eigentlich ausspioniert und jetzt nicht in so einem psychotischen Sinne, also dass man denkt, man wird vom FBI überwacht oder so, das gibt es natürlich auch. Mag auch sein, dass es da Leute gibt, die dort auch an dementsprechenden Erkrankungen leiden. Aber eher in so einem Sinne, Frauen zum Beispiel. Frauen wollen mir was Böses. Mhm. Und dass so einfach so ein Persönlichkeitsmuster ist, dass das gesamte Erleben und Verhalten eh schon gesteuert hat, bevor man in diese Incel-Sphäre reingekommen ist. Leute, die sehr narzisstisch sind, also die einerseits eigentlich einen sehr niedrigen Selbstwert haben und ja. Das aber so ein bisschen überkompensieren und gleichzeitig auch teilweise einen sehr hohen Selbstwert haben und da sehr hohe Ansprüche an sich, aber eben vor allem auch an andere stellen und übermäßig bewundert werden wollen, sehr viel Zuspruch und Lob erfahren wollen, denen es auch einfach sehr wichtig ist, gehört und gesehen zu werden und damit aber nicht so erfolgreich sind. Also es gibt ja narzisstische Leute, die ziemlich erfolgreich sind in ihrem Narzissmus und zum Beispiel gute Anwälte sind oder Politiker oder in ihrem Hobby überragende Leistungen zeigen und damit...
Oder sehr erfolgreiche Comedians und
Künstler. Absolut. Also es gibt ja sehr, sehr viele narzisstische Leute.
Ich könnte jetzt
Leute.
Ein paar Leute spontan diagnostizieren aus meiner Peer Group, aber...
Also man muss ja auch dazu sagen, nur weil die Persönlichkeitsstruktur ein bisschen auffälliger ist, ist es ja nicht gleichzeitig eine psychische Störung. Also es gibt ja. So Persönlichkeit und die Flexibilität der Persönlichkeit ist ja so ein Spektrum. Ich gehe gerade voll in meinem Thema auf, wie man merkt.
Ja, bitte, dafür habe ich dich ja eingeladen.
Und es gibt, also je unflexibler eine Persönlichkeitsstruktur ist, das heißt, je mehr man immer alles in so einem narzisstischen Feld sieht oder in so einem paranoiden Feld, desto mehr wird es dann irgendwann wirklich zu einer Persönlichkeitsstörung. Dann ist man natürlich sehr unflexibel und verhält sich immer sehr, sehr ähnlich, auch in Situationen, wo das überhaupt nicht sinnführend ist, einem selbst schadet und oder anderen schadet. Genau, und dann gibt es ja die erfolgreichen narzisstischen Leute und die nicht so erfolgreichen narzisstischen Leute, die halt dieses sehr hohe Selbstbild zur Kompensation von diesem sehr niedrigen Selbstbild oder Selbstwert nicht wirklich kompensieren können. Und dann schwankt es immer sehr zwischen sich selbst sehr aufwerten und sich selbst sehr abwerten. So. Genau, und da sind es dann auch eher die Leute, die halt mit ihrem Narzissmus nicht so erfolgreich sind, die da eventuell mehr von angelockt werden. Es sind auch viele Menschen dabei, die biografisch auch vorbelastet sind. Also wir wissen so, dass aus der Incel-Community ungefähr 90% der Leute schon mal in ihrem Leben Mobbing-Erfahrungen machen mussten. Also es werden ja generell sehr viele Kinder und auch Erwachsene gemobbt, aber 90% ist schon deutlich über dem Durchschnitt so von der Allgemeinbevölkerung. Es sind häufig auch sozial isolierte Menschen, viele Menschen, die eh auch schon psychisch vorbelastet sind, die vor allem zum Beispiel auch schon davor suizidal waren. Und man muss natürlich sagen, also ich will jetzt nicht Leute mit psychischen Störungen pathologisieren. Ich möchte auch narzisstische Menschen zum Beispiel nicht pathologisieren. Und bei weitem Also nicht, die meisten TrägerInnen von diesen Merkmalen, die begehen auch keine Straftaten, die werden auch nicht zu Incels, die werden keine Extremisten. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass so eine bestimmte Kombination von individuellen Merkmalen, wie zum Beispiel so einem erfolglosen Narzissmus oder einer psychischen Vorbelastung, in verschiedenen vulnerablen Lebensphasen wie der Pubertät auch einfach Radikalisierungsprozesse begünstigen können.
Ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, ich war ein wahrscheinlich undiagnostiziert depressiver junger Mann. Und ich glaube, genau diesen Wechsel zwischen eigentlich bin ich der Allergeilste und hätte eigentlich großen Erfolg als Künstler, als Mann, als was auch immer verdient und gleichzeitig kommt dieser Erfolg aber nicht, also eigentlich bin ich komplett scheiße. Das sind durchaus Sachen, wo ich bis zu einem gewissen Grad mir vorstellen kann, wie man dann in so ein Loch fällt.
Das kann dann natürlich passieren, so, ne? Also vor allem, wenn man dann zum Beispiel auch noch verschiedene Falschannahmen und Denkfehler hat, so über die Welt, die ja dann auch nochmal von Gesellschaft herkommen, die dann eben zum Beispiel sagen, Dating ist super wichtig, Beziehungen sind super wichtig und dann aber dieses Idealbild von Beziehungen oder von Dating oder von Geschlechterrollen sehr ungesund darstellen. Und wenn man dann diese Denkfehler hat, also sogenannte kognitive Verzerrungen, dass man eben zum Beispiel eher ein bisschen paranoid ist, dass man sehr viel Angst vor sozialer Zurückweisung hat, zum Beispiel unter anderem von biografischen Vorbelastungen wie Mobbing. Leute, die ein sehr ausgeprägtes Freund-Feind-Denken haben, sind auch nochmal wesentlich gefährdeter, also die so sehr schwarz-weiß denken, entweder du bist für mich oder gegen mich, so, und da gibt's nichts dazwischen. Menschen mit einer sehr geringen Ambiguitätstoleranz, wo man halt auch sagen muss, also wir alle Menschen streben ja eigentlich eher nach klaren Antworten, die eindeutig sind, aber es gibt halt schon Menschen, die da sehr wenig damit klarkommen, dass zum Beispiel Frauen vielfältig sind.
Entschuldigung, ganz kurz Ambiguität, ich weiß nicht, wie geläufig der Begriff ist, also das, das Aushalten von Widersprüchen. So,
Dankeschön, oder? Ja, perfekt. Ja, also dass zum Beispiel Frauen vielfältig sein können und dass Frauen gleichzeitig das sein können, aber auch das und dass das eventuell manchmal ein Widerspruch ist oder auch kein Widerspruch sein muss unbedingt. Und dann hat man natürlich ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, wenn man zum Beispiel sehr einsam ist oder man hat ein gesteigertes Bedürfnis nach Überlegenheit, dass man irgendwie besser ist als andere. Zum Beispiel, dass man dann als Mann besser ist als eine Frau, wenn man sehr narzisstisch ist und dass aber diese sich selber nicht anders damit füttern kann. So. Oder dass man auch einfach nach Sinn im Leben sucht. Also die sogenannte Quest for Significance, dass man halt irgendwie da einen Ankerpunkt sucht. Was ist denn das Wichtige in meinem Leben? Und dann ist es zum Beispiel so eine Zugehörigkeit in so einer Community oder halt auch generell Dating-Erfolge zu haben.
Ich sag mal so, als Content Creator bin ich ja, ist man ja auch Laienpsychologe und kann eigentlich alles diagnostizieren. Quelle TikTok. Aber nee, also wenn ich jetzt so mal irgendwie durch Incel-Foren scrolle oder da irgendwelche Zitate lese, dann denke ich auch häufig auf den ersten Blick so, Leute, ihr seid einfach alle depressiv, mindestens, wenn nicht andere Sachen, und solltet einfach eine Therapie machen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie das Verhältnis zu Psychotherapie im Allgemeinen zu Hilfsangeboten etc. in der Incel-Community ist?
Ja, ganz, ganz, ganz schlecht tatsächlich.
Scheiße.
Ja, leider. Mann. Das hat man schon so versucht, Leuten einfach eine Therapie aufzudrücken. Es funktioniert, so Zwangstherapie kann auch funktionieren, so unfreiwillige Therapie, die haben so eine sehr starke Antitherapie-Haltung tatsächlich. Also, weil ja ihr Lebensankerpunkt ist die Begehrtheit bei Frauen, dass das bei denen fehlt angeblich so. Und Psychotherapie kann das für die nicht verändern. Und deswegen sehen sie Psychotherapie zum Beispiel ähnlich wie Pickup-Artists halt als Scam. Wo man halt sagen muss, ja, also das Hauptziel einer Psychotherapie wird eher nicht sein, dass man aus der Therapie dann rausgeht nach 1-2 Jahren und dann auf einmal eine Beziehung hat und begehrter bei Frauen ist. Andererseits muss man halt sagen, wenn man bestimmte zwischenmenschliche Defizite beispielsweise hat und nicht mit Kritik umgehen kann und einfach sau unhöflich ist und meint, man hat ein Anrecht auf Geschlechtsverkehr mit Frauen und man darf dann Frauen auch tatsächlich dazu nötigen, um das zu bekommen, weil das ist ja das gut gemeinte Recht, dann ist es schon irgendwo, also danach wird man eventuell begehrter bei Frauen sein, wenn man halt sich weniger unter aller Sau verhält. So,
Also wenn man, vielleicht kann ich das übersetzen, wenn man mit ihnen in erster Linie wie mit Menschen umgeht.
Ja, dann.
Cool.
Also ich kann jetzt nicht für alle Frauen sprechen, aber ich öffne mich jetzt hier auch. Ich bin auch eine Frau. Und ja, tatsächlich ja. Und ich als Cis-Frau kann nicht für alle Frauen sprechen auf diesem Planeten, aber ich glaube, dass es für viele Frauen tatsächlich cool ist, wenn man sie wie Menschen behandelt. Auch. Also so grundsätzlich im Leben. Also es gibt natürlich auch Frauen, die darauf nicht so gut ansprechen, wo wir wieder zu dem Thema so gesellschaftliche Vorstellungen von Beziehungen und so zurückkommen und Education durch Pornografie und so. Aber ich glaube, auch diese Frauen würden sich insgeheim eigentlich besser fühlen, wenn sie jemanden an der Seite haben, der sie auch okay behandelt.
Ja, du hast jetzt gerade, wo du gerade ansprichst, so die allgemeinen gesellschaftlichen Vorstellungen von Beziehungen, von Geschlechtern und so weiter. Es ist ja auch relativ einfach, unter anderem gerade auch als Hetero-Mann, Incels immer so einfach so als was anderes zu betrachten. Ne? Also da sind die bösen Incels und die bösen Manosphere-Leute. Aber Hashtag not all men, ich bin ja einer von den Guten. Aber die Grenzen sind ja in der Realität nicht immer so trennscharf. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die ganz extremen Auswüchse davon in der Incel-Community sind. Aber es gibt da ja, schätze ich, einen fließenden Übergang zu allgemein, ja, sagen wir es wie es ist, Frauenhass und Sexismus in der Gesellschaft. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie da so die Verbindungen sind und wie vielleicht auch, wenn Leute, die sich nicht offen als Incels identifizieren, trotzdem Incel-Gedankengut auch im Mainstream zum Teil vielleicht noch präsent ist.
Ich würde auch sagen, es gibt schon einen Übergang, kein Schwarz-Weiß-Denken. Also ich glaube, Schwarz-Weiß-Denken ist da auch wieder ein bisschen unangebracht. Je nach Studie, die man sich so anschaut, sind es schon sehr viele Männer in unserer Gesellschaft, auch eben vor allem junge deutschsprachige Männer, die sehr frauenfeindlich sind.
Friedrich Merz, bitte mitschreiben.
Ja, also tatsächlich.
Ich glaube, er hört zu. Ich glaube, er schließt sich manchmal heimlich irgendwie im Bundestag auf dem Klo ein und hört Bildung ohne Auftrag.
Ich glaube auch, ja. Je nach Studienlage. Also je nachdem, welche Studien man sich anschaut, welche Statistiken man sich anschaut, sind die Zahlen noch mal ein bisschen unterschiedlich, weil ja verschiedene Studien auch unterschiedliches messen. Aber wenn man es so zusammenfasst, also Gewalt gegen Frauen ist ja auch in Deutschland ein Problem, auch von deutschsprachigen jungen Männern tatsächlich und generell Männern. Wenn man sich jetzt mal ganz harte Fakten anschaut, zum Beispiel so polizeiliche Kriminalstatistik, da sind nur die Fälle, die auch tatsächlich im Hellfeld sich befinden, die irgendwie angezeigt wurden, die verurteilt wurden. Und wenn man sich so Hellfeld-Sachen anschaut, gab es 2023 zum Beispiel 180.715 weibliche Opfer von häuslicher Gewalt, die erfasst wurden. Es gab so roundabout 938 Opfer von Femiziden, also auch versuchte Femizide 2023. Und bevor jetzt wieder irgendjemand einen Kommentar schreibt, ja, aber Femizide, also das ist zu ungenau. Ich habe gesagt, ich werde heute ein bisschen persönlicher, weil, also zur Erklärung, nachdem ich irgendwann mal öffentlich gesagt habe, dass es eben diese 938 Opfer von Femiziden, auch versuchte Femiziden, also die Tötung von Frauen, vorwiegend, weil sie Frauen sind, also aus Frauenhass, eine Tötung von Frauen aus Frauenhassgründen 2023 gab es da Kritik, die leider sich so ein bisschen verschoben hat, weg von dem Fokus, wo es eigentlich drum ging, nämlich Incels und Gewalt gegen Frauen, aber auch Gewalt gegen andere Männer. Also Incels wenden auch Gewalt gegen andere Männer an. Und da wurde mir halt vorgeworfen, dass ich das zu eindimensional sehen würde und dass ja Gewalt nicht monokausal ist. Ich finde es gut, dass mir Laien auch erklären, dass Gewalt nicht monokausal ist. Ich arbeite in der Kriminalprognostik. Also mein Job besteht daraus, zu erklären, warum einzelne Straftäter Straftaten begangen haben und daraus dann abzuleiten, unter anderem daraus abzuleiten, zusammen mit anderen Faktoren, wie ist so deren soziales Umfeld, ist das irgendwie prosozial, was sind so Möglichkeiten nach der Haft, die sie haben oder nach einer bestimmten Maßnahme, die sie halt gerade erfahren. Und dann halt zu gucken, wie ist so die Rückfallgefahr, was schätzt man da so, was braucht der vor allem noch, braucht der diese, jene Therapie, was bräuchte er sonst? Und natürlich weiß ich, dass Gewalt nicht monokausal ist. Und auch Femizide sind natürlich nicht monokausal. Und nicht jede Frau, die umgebracht wird, wird deswegen umgebracht, weil sie eine Frau ist. Das kann auch zum Beispiel halt einfach eine räuberische Erpressung sein, irgendein Raub, der komplett eskaliert ist und das Opfer war halt zufällig eine Frau, so weil die halt gerade auf der Straße lief. Natürlich gibt es das alles und sie zählen auch zu diesen Femizidopfern, zählen die halt nicht dazu. Also diese 938 Opfer, die da rumschwirren jetzt die ganze Zeit, in was ich gerade monologisiere, diese Quelle, diese Info, dass es ein Femizid ist, das wurde innerhalb dieser Statistik, die da erfasst wurde, zum Beispiel aus den Akten rausgeguckt. Dass man sich geschaut hat, was hat denn der Täter gesagt, wenn der da befragt wurde. So hat er dann gesagt, ja, das habe ich gemacht, weil ich die gehasst habe, weil wo das dann irgendwie rausgekommen ist, dass er generell frauenfeindlich ist. Also wir sehen schon auf Hellfeldbasis und natürlich 938, da habe ich auch irgendwie einen Kommentar zu bekommen, 938, das ist ja für die 80 Millionen, die in Deutschland leben, gar nicht so viel. Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so relativieren sollte. Ich finde es nicht so gut.
Das ist nicht das ideale Argument zu sagen, ja, aber es sind doch weil
sie Frauen sind.
1000 Frauen ermordet worden. So, weil sie Frauen sind, ja, genau. Also noch viel mehr, aber ja.
Also das ist halt, und ja, Männer erleben auch Gewalt und das möchte ich auch nicht runterspielen, aber also das,
ja, aber das ist immer so ein, sorry, wenn ich da jetzt mal kurz reingehe, das ist immer so ein Ding von, ja, natürlich erleben Männer Gewalt, aber jetzt gerade reden wir halt über Gewalt gegen Frauen.
So. Macht halt einen eigenen Podcast.
Ja.
Schreibt, ja, also man kann ja auch selber, man kann ja selber dazu was forschen, man kann selber kostenlos selber einen Google Docs aufmachen und das frei zur Verfügung stellen, was dann sich mit...
Wobei, bringen jetzt bestimmte Leute nicht auf Ideen. Also ich will nicht wissen, was für Google Docs da in der Manosphäre rumfliegen.
Ja, nee, das passiert ja dann eh schon. Aber also das steht ja jedem frei. Aber ja, gut, dass du es auch nochmal sagst. Ne? Wir reden jetzt halt so über das Problem.
Ja, und ich würde, um nochmal zu erklären, warum es halt auch sinnvoll ist, explizit über Gewalt gegen Frauen zu reden, als eigenes Problem. Ich weiß nicht, ob du dazu konkrete Zahlen hast, aber meine Vermutung wäre, dass es, ich weiß nicht, wie würde man das dann nennen, Homizide, also Morde an Männern, die aufgrund ihres Mannseins umgebracht wurden, wenn überhaupt nur in einer deutlich geringeren Menge gibt, wenn die überhaupt erfasst werden, oder?
Ja, also es ist nach aktuellem Forschungsstand, da muss man natürlich auch sagen, also Gewalt von Frauen wird generell auch weniger gut erforscht und da weiß man generell auch weniger. Man weiß zum Beispiel auch wesentlich weniger über, ist jetzt so ein bisschen anderes Feld, aber man weiß auch viel, viel weniger über Psychopathie bei Frauen als bei Psychopathie bei Männern. Und Psychopathie ist auch nicht das gleiche wie strafrechtlich in Erscheinung treten. So, das ist, also wie gesagt, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber immer wenn es darum geht, auch irgendwie zum Beispiel Gewalt von Frauen, egal in welcher Hinsicht, das wird sich generell immer so ein bisschen weniger angeschaut, was jetzt nicht heißt, dass es kein Problem ist und so, aber von dem, was man aktuell so von der Forschung weiß, scheint diese Motivation, ich bringe einen Mann um oder ich schade einem Mann, weil ich generell Männer hasse, das scheint tatsächlich, ist jetzt ein ganz, ganz böses Wort, aber ich sag's trotzdem, scheint eher so ein Einzelfallding zu sein, um mal wieder so auf das eigentliche Gewalt gegen Frauen zurückzukommen. Während es halt bei Gewalt gegen Frauen teilweise schon als strukturelles Problem gesehen werden kann. Weil wenn man sich zum Beispiel, das sind jetzt alles, was ich genannt habe, Hellfeld-Sachen, also wo man wirklich knallhart gucken kann, was sagt die polizeiliche Kriminalstatistik. Aber wenn man so im Dunkelfeld mal schaut und einfach Frauen so zum Beispiel einen Fragebogen in die Hand drückt und die mal fragt, ja, haben Sie schon mal das erlebt, haben Sie schon mal das erlebt, haben Sie das schon mal erlebt? Und da kann man halt sehen, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben schon mal von sexualisierter Gewalt betroffen war. Und zum Beispiel sexuelle Belästigung, Vergewaltigung oder generell im Allgemeinen sexueller Missbrauch. Und jede vierte Frau war schon mal mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt innerhalb einer Partnerschaft. Also das sind halt, das sind halt Zahlen. So. Und da,
und irgendwo müssen auch die Täter sein.
Ja, und das sind halt...
Und irgendwo können sich vielleicht auch ganz in Anführungsstrichen normale Männer oder auch nette, feministische, progressive Männer, und ich schließe mich da explizit selbst ein, auch mal fragen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Wie bin ich mit Partnerinnen oder mit Freundinnen etc. umgegangen?
Ja, also es ist halt nicht nur ein Incel-Problem oder ein Manosphere-Problem, so, sondern es ist gesamt in der Gesellschaft...
Ja, genau, gesamt in der Gesellschaft, wenn wir jetzt mal von wirklich von Morden und wirklich Gewaltstraftaten weggehen, du hast, glaube ich, auch noch ein paar Statistiken generell über Haltungen zu Frauen in der Gesellschaft, korrekt?
Ja, das ist eine Studie, die auch gerne mal kritisiert wird von Plan International aus dem Jahr 2023. Und da hat man so 1000 Männer befragt, die deutschsprachig waren. Und da gab es dann riesige Schlagzeilen, irgendwie Umfrage, jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen okay. Und da waren es dann zum Beispiel so Sachen wie, ja, gegenüber Frauen werde ich schon mal handgreiflich, um den Respekt einzuflößen, wo anscheinend dann irgendwie 34% dem zugestimmt haben. Oder, ja, ich finde es okay, wenn mir bei einer Partnerin im Streit gelegentlich mal die Hand rausrutscht. Es waren auch 33%, die da wohl gesagt haben, ja, passt. Was halt auch wieder zeigt irgendwie, dass es nicht so angebracht ist, zu sagen, ah ja, die Incels, ah, wie gestört sind die, sich darüber einfach nur lustig zu machen und zu sagen, ja, zum Glück haben wir mehr Toleranz und wir befürworten Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft nicht so sehr. Und auf der anderen Seite hat diese Studie halt auch irgendwie gezeigt, dass da sehr viele auch irgendwie sehr bereit sind, irgendwie Ja anzukreuzen, zu sagen, ja, mit einer Frau, die schon viele Sexualpartner hatte, mit der möchte ich keine Beziehung eingehen. Das haben 50% wohl irgendwie mit Ja angekreuzt. Mhm. Gleichzeitig sagen dann aber irgendwie 37%, also laut dieser Studie, dieser Umfrage, es reizt mich, so viele Sexualpartnerinnen zu haben, wie ich kann. Also es ist auch...
Okay, ja. wobei, halt, hier muss ich jetzt mal journalistische Sorgfaltspflicht kurz eingreifen. 50 plus 35 ergibt ja keine 100. Kannst du ausschließen, dass das nicht komplett getrennte Männerkontingente waren?
Nee, also natürlich kann es sein, dass 37% das gesagt haben, die generell super sex-positive sind. Und ja, genau. Also alles. Die möchten auch viele Frauen haben, die viele Sexualpartner haben.
Und auch am besten erfahrene Partnerinnen und sowas.
Ja.
Und die anderen. Nein, ich möchte das gerne kennzeichnen. Ja, kann sein, aber wahrscheinlich eher nicht. Ne?
Also. Ja, es gibt auch noch andere Studien, die da andere Zahlen haben, die auch statistisch das ein bisschen anders ausgewertet haben. Da habe ich jetzt natürlich gerade keine parat, aber man kann ja theoretisch Sachen irgendwo in so einer Dingsnote, wahrscheinlich in Shownotes verlinken.
Absolut, also genau, da würde ich dich dann gerne auch nochmal eine Quellensammlung von dir irgendwo in die Shownotes packen.
Dann würde ich das nämlich einfach ganz dreist nachreichen und dann kann man sich das auch selber nochmal angucken. Weil ja, also wie gesagt, diese Studie, die wird auch häufiger mal kritisiert und das ist jetzt wieder, glaube ich, nicht irgendwie Teil des Podcasts, genau aufzudröseln, warum die wie irgendwie kritisiert wurde. Das kann man sich, glaube ich, dann auch selber irgendwie was angucken, wenn einen das näher interessiert. Aber ja, also die Zahlen variieren da auch, wie das in der Gesellschaft von der Gewalt gegen Frauen ist. Unter anderem eben aufgrund von Hellfeld versus Dunkelfeld-Studien, wo man halt sagen muss, natürlich wird nicht jede Straftat angezeigt. So, das ist ja in jedem Gebiet so. Also keine Ahnung, wie häufig mir, das ist jetzt ein bisschen blöder Vergleich, aber mir wurde auch schon ein paar Mal ein Fahrrad gestohlen, habe ich nicht jedes Mal angezeigt tatsächlich.
Ja.
So. Und wenn dann natürlich noch so Sachen wie Scham oder so mitspielen oder Angst vor TäterInnen, dann ist es natürlich nochmal eine andere Liga als jetzt, oh, ich bin jetzt zu faul, da jetzt zur Polizeiwache zu laufen und dann zu sagen, ja, mein Fahrrad, das auch nur 20 € bei einem Schrotthaufen gekostet hat, das ist jetzt weg.
Ja, und wenn ich einen Fahrraddiebstahl anzeige, dann wird mich wahrscheinlich auch niemand sagen, ja, aber sah dein Fahrrad vielleicht einfach zu wertvoll aus? Hast du mal überlegt, so ein wertvolles Fahrrad einfach in der Öffentlichkeit rumzufahren? Hast du dann vielleicht nicht auch ein bisschen drum gebeten, dass das Fahrrad geklaut wird?
Ja.
Ich glaube, wir müssen nicht erklären, was ich mit dieser Analogie gerade meinte, oder?
Nee, wo ich auch da, also ich möchte absolut nicht falsche Vernehmungsmethoden in Schutz nehmen. Aber also ja, aus so einer beruflichen Sicht, manche Fragen müssen auch tatsächlich gestellt werden und die wirken vielleicht auch erstmal unschön und die wirken auch irgendwo übergriffig. Manche Sachen werden zu Ermittlungen aber tatsächlich irgendwie, also die braucht man unter anderem halt auch so, um ganz basal zum Beispiel so einen Tathergang sich das so nachkonstruieren zu können. Und dann ist es halt auch irgendwo wichtig, dann zu fragen, okay, haben Sie da auch direkt Nein gesagt? Und das heißt nicht automatisch, dass dann ein Polizist oder eine Polizistin oder Richter oder Richterin automatisch jedes Mal davon ausgeht, ja, wenn das jetzt nicht direkt gesagt wurde, dann ist es ja auch irrelevant. Aber natürlich gibt es auch die Fälle, wo einem dann tatsächlich auch wieder seitens der Justiz Unrecht, wo man dann Unrecht erfährt. Oder wo es jetzt auch mal ganz unabhängig von offiziellen Anzeigen, wenn man in der Öffentlichkeit drüber spricht, dass man dann natürlich viel Täter auch von kämpft.
Daran habe ich auch gerade eigentlich eher gedacht. Ja, ich habe es jetzt im Zusammenhang der Anzeige gesagt, aber ja, genau die allgemeine Wahrnehmung. Also ich weiß nicht, wenn ich in einer Runde mit einfach nur irgendwelchen Leuten sitze und sage, ja, einem Freund von mir wurde sein Fahrrad geklaut, dann fragt niemand, ja, wurde das Fahrrad auch wirklich geklaut? Und es ist mir leider schon auch bei Leuten, von denen ich es nicht erwartet hätte, passiert, dass ich erzählt habe, ja, da XY, also bla bla bla, eine Person, die ich um drei Ecken rum kenne, wurde vergewaltigt und dann gefragt wurde, ja, also war es mit Sicherheit eine Vergewaltigung? Also darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, einfach die gesellschaftliche Haltung, Scham etc. pp.
Ja.
Wo wir jetzt schon relativ deprimierende Aspekte besprochen haben, wollen wir einfach mal noch so richtig, richtig tief einsteigen in die beängstigendsten und ekligsten Auswüchse, also wirklich Radikalisierung, ja auch durchaus Rassismus, rechtes Gedankengut in der Inzestszene und dann auch bis hin eben zu Terrorismus und anderen Gewaltstraftaten. Es gibt ja durchaus in der Community auch so ein gewisses, Regelwerk, so ein Reinforcement.
So ein Verhaltenskodex, den gibt es absolut. Ja. Es ist gut, dass wir so nach einer Stunde drüber reden, was Incels dann tun. Es reicht ja eigentlich schon so dieses Frauenbild, was wir jetzt eine Stunde drüber geredet haben. Ne? Um da so vielleicht nochmal so, wenn wir so ein bisschen zurückspulen, ne? Also dieses Emanzipation, Frauen würden Männern dann, also ich erkläre das jetzt so genau, damit man irgendwie versteht, wie das aus Incel-Sicht so weit kommen kann, dass dann eben auch irgendwie solche Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden mit so einem Verhaltenskodex. Also Frauen schulden ja Männern Sex, so. Ich hoffe, das ist schon mal gut. So als Statement einfach so zu lassen.
Ja.
Genau. Frauen sind dann auch reine Sexobjekte und einfach nur Gegenstände für Incels im Prinzip. Und der erste Schritt, der dann gemacht wird, ist, da dann zum Beispiel Frauen zu entmenschlichen, so als Verhaltenskodex und zu sagen, das sind Cunts oder Cum-Dumpsters, also Gegenstände, in die halt Ejakulat reingehört. Femtards, wo der R-Slur zusammen mit Female gekofferwortet wird. Foids, also Foids, also Female Humanoids, also weibliche, menschenähnliche Wesen.
Also explizite Dehumanisierung, Entmenschlichung.
Genau. Ja. Und daraus kommt dann diese Idee, Frauen zu unterdrücken. Und das halt wirklich eben auf diese verbale Art und Weise, wie ich es gerade schon genannt habe. Aber auch dann im realen Leben beispielsweise oder im Online-Bereich, jedes Mal, wenn eine Frau was kommentiert, da dann was Schädliches drunter zu schreiben und halt wirklich auch beleidigend ausfallend zu werden. Und es geht auch so weit, dass die so eine Idee teilen, sich Frauen staatlich zuteilen zu lassen, also zum Beispiel den Staat dazu bringen, dass Frauen den Männern zugeteilt werden oder staatlich bezahlt werden. Und das nennen die selber sexuellen Marxismus.
Au!
Das ist kein...
Nein, ich will das nicht. Nein.
Ich Ja, okay. Ja. Da habe ich dann auch mal den Vorwurf bekommen, dass ich nicht verstehen würde, was Marxismus ist. Ich weiß, was Marxismus ist, tatsächlich. Das ist kein Begriff von mir. Ich möchte nicht, dass ich damit assoziiert werde, tatsächlich. Ja. Ich weiß deswegen auch, was Marxismus ist. Es ist jetzt natürlich Marx und Marxismus gleichzusetzen, ist auch so eine Sache. Aber ich habe hier, ich habe ein Radiergummi in dieser Wohnung von Das Kapital.
Okay.
Das wollte ich einmal gezeigt haben, auch einfach. Das war mir wichtig.
Sehr gut. Es ist wichtig, belohnt. Es ist für manche Leute offenbar ein extrem herausforderndes Konzept, dass Fachpersonen über Sachen sprechen, die sie sich nicht selber ausgedacht haben.
Ja, also, nee, ich bin auch selber keine Kommunistin, so, aber ich weiß, was Marxismus ungefähr ist. Also ich habe ja eine Sozialwissenschaft studiert, was natürlich hat ja absolut 0% mit Marxismus zu tun, natürlich. Also etwas staatlich zuzuteilen ist.
Ja. Naja, also jeder nach seinen Bedürfnissen, aber auch explizit nur seinen Bedürfnissen ist irgendwie so.
Ja, aber dadurch, dass Frauen Gegenstände sind, haben die ja keine Bedürfnisse. Also ein Kissen hat ja auch kein Bedürfnis. Das ist halt dieser Hintergrund. Wow. Deswegen war es mir eben so wichtig, nochmal drauf zurückzukommen, so dieses Anfang, diese Frauenhass, um halt zu verstehen, was die da fordern und was sie auch selber für Straftaten begehen und teilweise eben auch Vergewaltigungen planen online und das dann beschreiben oder im Nachhinein damit angeben, wird halt vor allem dadurch möglich in deren Gehirn, weil sie sich halt selber einreden, dass Frauen keine richtigen Lebewesen mehr sind und vor allem halt auch keine Menschen. So. Und das fängt eben mit diesen krassen Beleidigungen an und dann hört es irgendwann mal auf bei zum Beispiel Attentaten, wo wir halt wissen, und das leugnen immer noch Leute, aber wir wissen, dass es Attentate durch Incels gibt oder gab, die diese Attentate begangen haben, weil sie beispielsweise diese Incel-Ideologie in die Gesellschaft sehr aggressiv bringen wollten. Also so typisch terroristische Motive wie Angst und Schrecken zu verbreiten, das halt in dieser Incel-Sphäre zusammen geplant und als Einzeltäter dann durchgeführt haben, aber eben in terroristischer Absicht.
Jo, kannst du für Leute, die jetzt überhaupt nicht damit vertraut sind, es müssen jetzt nicht konkrete Beispiele mit Details sein, aber so ein bisschen beschreiben, wie solche Attentate aussehen, was für Fälle es dann gab?
Also, es gab einige Attentate. Also, es ist so ein bisschen schwierig, weil, also es gibt natürlich Attentate und Anschläge, die begangen wurden von Incels, die auch gesagt haben, ich bin ein Incel so und ich begehe dieses Attentat, um mich so an der Gesellschaft zu rächen, die eben nicht Incels sind. Ich möchte einfach allen Incels schaden, ich möchte Angst und Schrecken verbreiten und es gibt aber auch Attentate.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, du hast gerade gesagt, ich möchte allen Incels schaden.
Allen Nicht-Incels schaden. Ja. Genau, und es gibt aber auch Attentate, zum Beispiel in Deutschland, wie den Anschlag in Hanau tatsächlich, wo auch frauenfeindliche wo beim Täter auch frauenfeindliche Haltungen auf jeden Fall präsent waren, der auch irgendwo mit der Incel-Verbindung so ein bisschen mit der Incel-Gruppierung in Verbindung gebracht wird, der aber nicht offiziell ein Incel war und wo wir nicht wissen, dass er es wirklich aus so einer Incel-Motivation begangen hat. Was es aber gab, war beispielsweise 2014 ein Anschlag in den USA, wo ein junger Mann, der davor auch schon ganz viele Videos gepostet hat auf YouTube mit so frauenfeindlichen Inhalten, wo auch ziemlich klar wurde, dass er halt selber der Meinung ist, er hätte eine Frau verdient und er ist eigentlich ein nice guy, er ist super nett und die Frauen sind es halt einfach nicht. Und wo dann aber auch klar wurde, so der hat auch teilweise, ist der in ein Café reingegangen und hat dann Frauen mit Kaffee überschüttet. So, der auch gar nicht mal so kalt war. Also ich weiß nicht, ob der brühend heiß war. Ja,
das ist typische Sache, die nette Männer machen.
Ja,
oder?
Nice guy. Der sich dann auch wirklich auf dieses Attentat vorbereitet hat. Der hat ein Manifest geschrieben, wo er von Versklavung von verschiedenen Menschengruppen gesprochen hat, eben vor allem von Frauen. Es gab, der hat sich mehrere Schusswaffen auch gekauft, der hat es wirklich akribisch geplant. Der hatte auch Kontakte zu Rechtsextremisten, hat dann da recherchiert, Genau, und hat dann auch auf einer Party ein Körperverletzungsdelikt versucht zu begehen. Und in seinem Manifest hat er dann zum Beispiel Frauen als Plage bezeichnet. Er müsse, also er hat von der Weltherrschaft gesprochen. Also es wurde richtig, richtig abgedreht. Er müsse die Welt, to purify, also säubern, reinigen.
Säubern, ja.
Ja, und hat dann auch Ideale formuliert, dass Frauen in tatsächlichen KZs getötet werden sollen und ein paar wenige Frauen, die sollen dann heimlich am Leben gelassen werden und künstlich befruchtet werden, um halt die Menschen am Leben zu erhalten, also Männer.
Ja. Ja,
der hat dann im Mai 2014 drei Menschen getötet. Erstmals waren es seine ehemaligen Mitbewohner. Hat dann ein YouTube-Video nochmal hochgeladen, hat eine E-Mail geschickt mit seinem Manifest, das an verschiedene Leute geschickt. Hat dann versucht, das war sein eigentlicher Plan, in so eine Sorority einzubrechen. Also so ein, was halt Unis in den USA häufig haben, ne? wo die
so
dann zusammenleben.
Verbindung
genau.
Für Frauen in dem Fall. Ja.
Ja, und das hat nicht geklappt. Und dann hat er drei weitere Menschen getötet. In der Stadt und dann auch noch 14 Leute mit einer Schusswaffe verletzt und hat sich dann suizidiert. So. Und das war noch so ein bisschen vor dem richtigen Incel-Begriff. Und da gab es noch viele andere Attentate, unter anderem 2018 in Kanada, der Toronto Van Attack. Und das ist ja bis heute, soweit ich weiß, der größte Anschlag, den es in Kanada jemals gab. Und das war halt ein Incel. Also der hat sich selber auch als Incel bezeichnet und hat auch gesagt, er hat dass er das Attentat eben aus solchen Gründen begangen hat, um Angst zu verbreiten, um diese Incel-Ideologie an die Gesellschaft zu bringen. Ja.
Okay, wie wird in den Medien und in der Gesellschaft auf solche, entweder explizit Incel-ideologisch oder auf jeden Fall stark frauenverachtend, frauenfeindlich, Manosphere-like motivierte Straftaten reagiert?
Unterschiedlich. Also, ja. Das ist so ein bisschen spannend zu sehen. Wir haben einerseits einen Fachbegriff dafür, für diese Art von Gewalt, nämlich Misogynist, Incel, Perpetrated Violence auf Englisch oder halt zu Deutsch, die misogyne, durch Incel verursachte Gewalt. Andererseits haben wir aber auch so ein bisschen dass wir uns das schönreden. Also, dass wir sagen, ja, Incels sind gar nicht so gefährlich. Das sind halt ein paar Spinner, so. Die machen ja eh nichts. So, die beleidigen sich so gegenseitig, was ich auch schon nicht finde, dass das nichts ist. Also, auch wenn die sich gegenseitig in Suizid treiben, ist das etwas, wo man drauf gucken sollte. Wenn die Frauen einfach so random im Internet beleidigen, ist das auch etwas, wo man drauf gucken sollte. Dass die nachweislich auch teilweise als Einzeltäter, sogenannte Lone-Wolf-Attentäter, auch tatsächlich als einsamer Wolf einzelne Attentate begehen, ist das auch ein Problem und gehört zu diesem Incel-Problem.
Ist das auch so ein bisschen das, was man auch im politischen Bereich jetzt so stochastischen Terrorismus nennt, oder? Also es ist nicht so, dass es eine irgendwie Organisation gibt, die dir sagt, geh dann und dann dahin und spreng irgendwas in die Luft, sondern dass einfach genug schädliches Gedankengut ins Internet rausgekotzt wird. Und früher oder später wird schon jemand agieren.
Hm? Ja, also das ist auch ein großes Motiv bei solchen Attentaten, dass dann gesagt wird, okay, ich möchte den Namen Incel oder den Begriff Incel in die Welt hinausbringen und das dann halt auch mit Angst und Schrecken und Terror. Und natürlich eben so Rache und so Sachen. Und in der Berichterstattung ist es dann eben sehr häufig, dass gesagt wird, ja, das sind halt Einzelfälle oder Lone-Wolf-Delikte im Gegensatz zu Terrorismus. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, das ist ja auch eine Form von Terrorismus. Und die kommunizieren eben auch diese terroristischen Ziele. Und wir haben uns dabei irgendwie entschieden, einfach so nicht hinzuhören und zu sagen, nee, das sind jetzt halt irgendwelche Einzelspinner, die halt irgendwie psychisch gestört sind und denen müssen wir dann nicht zuhören. So. Und da wird sehr häufig, werden die Motive in der Berichterstattung einfach weggelassen oder so soziostrukturelle Faktoren. So, werden einfach irgendwie vernachlässigt. Und was irgendwie auch häufig passiert ist, dass das Internet als Sündenbock gesehen wird. Also so ein bisschen, dass dadurch, dass es im Internet halt irgendwie verbreitet wird, ist halt das Internet das Problem. Aber dass halt das Internet eher so Mittel zum Zweck ist, wird dann da ignoriert. So, also wenn ich das jetzt mal ganz blöd vergleiche, wenn ich die ganzen terroristischen Ziele und diese Incel-Sachen auf Papier drucke und das dann weitergebe, dann ist das Problem auch nicht Papier oder der Buchdruck oder ähnliches, sondern es ist halt Mittel zum Zweck. Und natürlich hat das Internet einige kriminogene Merkmale, die halt Kriminalität auch fördern können. Natürlich gibt es da mehr Anonymität oder mehr scheinbare Anonymität. Es ist chaotischer, wie wenn ich jetzt zu einem Verlag gehe und mir ein Buch drucken lasse. Das ist natürlich klar. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das Internet jetzt das größte Problem an Incel-Terrorismus ist.
Ja, fair. Ja, klar, auch wie sich in sozialen Medien generell alle möglichen Arten von schädlichem Gedankengut verbreiten, ist bestimmt ein Aspekt. Am Ende sind es ja die Ideen selbst, mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Du hattest, ich erinnere mich jetzt konkret an eine Sache aus deinem Vortrag, wo du dann auch ein bisschen drüber gesprochen hattest, wie zum Teil dann auch die Täter so ein bisschen verniedlicht werden und dann ist so eine Art von fast Schuldumkehr dann irgendwie um drei Ecken rum doch wieder auf Frauen gibt. Kannst du dazu noch was erzählen?
Ja, also ein Kommentar, das war ein Video von der Berichterstattung von diesem Attentat 2014, was ich da gerade erzählt hatte, ist, dass da mal ein Kommentar zum Beispiel war, dass behauptet wurde, ja, der Attentäter, der spricht ein richtiges Problem an, weil da wurden dann von diesem Attentäter, wie ich gerade auch gesagt habe, der hat ja diese Videos hochgeladen. Davor, wo er gesagt hat, Frauen sind an allem schuld und dieses und jenes. Einige Kommentare haben denen dann zugestimmt und waren so, ja, sexuelle Frustration, das ist ein Problem und das gibt halt einfach gesellschaftliche Erwartungen und ja, es gibt dann halt ein bisschen männliches Macho-Gehabe und aber auch eine, was auch häufiger angesprochen wurde, ist die weibliche Sexualität, die einem ständig vor Augen geführt werden würde. Und dass es ja dann irgendwo verständlich sei, dass wir so viele crazy Kids haben. Und halt ein Attentäter, der mehrere Menschen getötet hat, der ein Manifest geschrieben hat, wo er gesagt hat, Frauen sollten in KZs und dort getötet werden, der dann mutmaßlich auch rechtsextrem generell war, zu sagen, das ist ein crazy Kid. Also ein crazy Kid ist für mich einer, der irgendwie zu viel Zeug im Sandkasten frisst, so. Der den ganzen Tag irgendwie wie wild auf irgendwelche Bäume klettert, das ist ein crazy Kid, aber kein erwachsener Mann, der ein Attentäter ist. Also der war über 20, der war schon ein bisschen mehr über 20. So, der hatte mehrere akademische Laufbahnen, die er nicht geschafft hat. So. Und halt auch dieses, ja, dass die weibliche Sexualität das Problem sei. Also das Internet ist nicht dafür verantwortlich, weibliche Sexualität ist auch nicht dafür verantwortlich, wenn Männer Straftaten begehen. So, das zum Thema Gewalt ist nicht monokausal. Oder halt irgendwie auch so Kommentare, wo es heißt, ja, dann sollten Frauen halt einfach mal auch so Jungs und Männern so ein bisschen zufriedenstellen und sie dann halt auch mal, ich zitiere, Dinge anfassen lassen und einen schönen altmodischen Handjob kriegen. Und es geht darum, Jungs emotional zufriedenzustellen und diese mal ein bisschen zu entspannen. Also tatsächlich sind Frauen keine Emotionsregulationsstrategie für Männer. Also du wirst mich nicht erleben, wie ich in Gutachten schreibe, als Therapieziel Frau bekommen, damit die Emotionsregulationsstrategien von zum Beispiel einem Sexualstraftäter, von einem Vergewaltiger besser werden.
Ja.
Auch das wieder zum Thema, Gewalt ist nicht monokausal.
Ja, vielleicht können wir dann, also ich glaube, wir nähern uns ja dem Ende und am Ende, ich bemühe mich ja manchmal irgendwie positiv zu enden. Also wir werden gleich noch, werde ich dich auch noch kurz fragen nach irgendwie ja Prävention, Intervention, so, was machen wir jetzt damit? Es gibt zwei Punkte, die ich gerne kurz vorher noch ansprechen würde. Das eine ist, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass es, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, so ein bisschen zu den Motivationen zur Innenwelt der Incel-Person, ist so ein gewisses sich Wohlfühlen in der Opferrolle. Also ich weiß gar nicht, ob du dazu Interessantes zu sagen hast, aber das ist was, was mich generell sehr fasziniert, also auch zum Teil aus der eigenen Biografie, also dass es auch eine gewisse Identitätsbildung haben kann, einfach zu sagen, ja, also mein Leben ist halt scheiße, aber das bin zumindest ich. Zumindest gibt mir das eine gewisse Sicherheit. Gibt es da psychologische Mechanismen, zu denen du ein bisschen mehr noch sagen kannst?
Also ein bisschen was kann ich da schon zu sagen. Also ja. Das ist auch wieder nicht Incel-exklusiv und das ist auch nicht ja. radikale Gruppen-exklusiv. Das haben zum Beispiel auch ganz viele Straftäter und Straftäterinnen. Das haben aber auch generell, also das ist so ein gesellschaftliches Ding einfach, so ein gesellschaftlicher Mechanismus. Mhm. Und natürlich, das kann zum einen damit zusammenhängen, dass wenn man selber in einer Opferrolle ist, dann muss man selber weniger Verantwortung übernehmen.
Ja.
Dann muss man weniger Verantwortung für das übernehmen, was man vielleicht selber auch falsch gemacht hat, für Dinge, die man selber besser machen könnte, wie man sich selber besser verhalten könnte, was man an sich selber ändern könnte. Und da sehe ich auch schon relativ viele Kommentare auch dazu, zu Beiträgen von mir, aber auch von anderen Incel-related Beiträgen, wo es dann irgendwie heißt, ja, das zum Thema Prävention und Intervention, dass dann da viel abgeschmettert wird und einfach gesagt wird, dass man sich da irgendwie in so eine Opferrolle begibt und halt so Verantwortung und Schuld einfach externalisiert und wegschiebt und sagt, ja, aber das und das kann ich, das kann man nicht machen, das kann ich nicht machen, weil das Problem ist ja, sind ja Frauen. So. Und das ist natürlich einfacher, als zu sagen, ich muss jetzt an mir was ändern. So, ja. Und das natürlich auch da, das, also das gesamte Incel-Problem als gesellschaftlich, als gesamtgesellschaftliches Problem wird auch nicht dadurch gelöst, indem halt einfach einzelne Männer oder Jungs in Therapie gehen. Also es ist ja, wie gesagt, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber ja, es ist einfacher, als jetzt 2 Jahre lang beispielsweise in Therapie zu gehen. So, find mal einen Therapieplatz erstmal. Ja. Dann find mal eine Person, die sich dann vielleicht auch so ein bisschen mit diesen Themen, was junge Männer halt irgendwie mehr betrifft, eventuell als junge Frauen, sich damit auch gut auskennen, die da auch ihr Fachwissen gut einsetzen können in so einem spezialisierteren Bereich vielleicht. Und dann arbeite da mal 2 Jahre an dir. So. Also ja. Nimm dir da mal jede Woche 1 Stunde erstmal für die Therapie frei, dann noch hinfahren, dann noch wegfahren, dann bist du vielleicht noch den Tag danach komplett am Arsch, weil das halt einen emotional schon auch belasten kann, so. Also natürlich Psychotherapie super anstrengend. Und da dann diese Verantwortung zu übernehmen, ist natürlich super schwer. Und dann ist es schon einfacher, dann zu sagen, alles von sich zu schieben. Weil bei diesem Begriff Opferrolle geht es ja nicht darum, dass man sagt, ja, aber gesellschaftlich ist auch einiges unfair, das stimmt ja.
Ja.
Aber Opferrolle ist ja wirklich dieses, ich habe damit gar nichts zu tun. So, ich kann da gar nichts ändern.
Und das andere, was ich irgendwie oder was wir am Anfang irgendwie übersprungen haben, was ich vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnen würde, ist die Geschichte des Begriffs Incel. Denn ursprünglich war das ja alles ein bisschen anders gedacht als das, was jetzt heute daraus geworden ist.
Der Begriff kommt eigentlich von so einer jungen, queeren Studentin. Die hat so eine Dating-Plattform, wollte die entwickeln, für generell für Männer und Frauen oder für alle Menschen, die halt irgendwie einsam sind und zum Beispiel gerne in einer Beziehung wären oder gerne ein bisschen flirten würden oder ähnliches. Das hat sich dann irgendwann über die Laufe der Jahre ziemlich stark radikalisiert. Und dann ging das eben von diesem, okay, wir sind alle irgendwie ein bisschen einsam. Und wir nennen uns, also es wurde dann halt einfach Incel genannt, weil es dann einfach, ja, es sind dann halt viele Menschen gewesen, die sexuell unfreiwillig enthaltsam waren. Und ja, und dann war das irgendwann so, dass halt alle, die nicht heterosexuelle weiße Männer, vor allem weiße Cis-Männer waren, die ein sehr frauenfeindliches Weltbild hatten, wurden dann halt irgendwann immer weiter rausgedrängt. So. Also es war eigentlich genau das Gegenteil mal.
Deswegen war es mir wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, weil das ja im Ausgangspunkt so eine ziemlich positive Idee war und auch wirklich ein reales, eben jetzt nicht gesellschaftliches Problem, sondern aber reale persönliche Probleme anspricht. Also ja, Einsamkeit ist extrem unangenehm und auch ja, das Empfinden, sexuelle Bedürfnisse zu haben, die man nicht befriedigen kann oder sowas. Oder auch einfach der Wunsch nach Sexualität. Es ist ja nicht nur diese reine Befriedigung. Also ich glaube, die meisten Menschen sind imstande, sich selbst einen Orgasmus zu verschaffen, wenn sie das möchten. Es geht ja auch bei Sexualität um mehr als einfach nur mechanische Triebbefriedigung. Und das nicht zu haben, es sich aber zu wünschen, ist unangenehm. Und es ist eigentlich wünschenswert, irgendwie Angebote zu, also positive Angebote für Menschen in dieser Situation zu haben. Und es ist so ein bisschen wirklich wieder hochgradig deprimierend, dass sowas dann komplett ja, verdreht wurde in das destruktivste Gegenteil, das man sich vorstellen kann.
Ja, und was ich noch einfügen möchte, es ist ja auch tatsächlich so, dass Männer, also so im Schnitt tatsächlich auch einsamer sind als Frauen.
Ja.
Und es Männern tatsächlich auch wesentlich schwerer fällt, im Vergleich zu Frauen oder im Vergleich zu durchschnittlichen Frauen, ihre Gefühle zu äußern und sich vulnerabel zu zeigen und Hilfe, um Hilfe zu bitten und Hilfe auch anzunehmen. So, und ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, weicher zu sein, auch emotional, auch was das Aussehen angeht, so ein bisschen mehr ihr eigenes Ding zu machen. So, also dieser Konformitätsdruck ist gerade auch bei jungen Männern wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Aber halt diese Attribution, ne, von Incels ist halt leider komplett daneben.
Ja, ja, du hast es gerade schon so ein kleines bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir zum Abschluss noch ganz kurz darüber sprechen, was für Optionen gibt es, damit umzugehen? Also einmal, was könnte man gesellschaftlich machen? Wofür können wir uns gesellschaftspolitisch einsetzen? Und auch ganz individuell, wie könnte ich damit umgehen, wenn eine mir nahestehende Person gefährdet ist, in die Incel-Community abzurutschen? Was gibt es für Ansätze oder Vorschläge dazu?
Ich glaube, der erste Punkt, der mir einfällt, ist, dass mögliche Gefahren durch Incels halt nicht heruntergespielt werden sollten. Also so dieses Terrorismus-Thema zum Beispiel oder auch ähnliche Sachen wie dann zu kommentieren, ja, aber diese Zahl von 900 Femiziden oder versuchten Femiziden in einem Jahr, das ist ja gar nicht so hoch. Und ja, das sind jetzt nicht nur Incels so, aber dann sind wir wieder beim gesamtgesellschaftlichen Problem Gewalt gegen Frauen. Auch das sollten wir einfach nicht herunterspielen. So, wir sollten anerkennen, dass das eine Form von Terrorismus ist, also Incel-perpetrated Terrorismus. Mhm. Aber auch anerkennen, dass halt Gewalt gegen Frauen oder anders gesagt Gewalt von Männern gegen Frauen oder auch gegen andere Männer, dass das ein großes Problem ist. Und dass diese Gewalt von Incels, dass diese Problematik dahinter nicht die weibliche Sexualität ist, nicht das Internet, nicht der Wunsch von Frauen nach Gleichberechtigung, sondern dass es halt vulnerable Männer sind, die einsam sind, die beispielsweise übermäßig narzisstisch sind, die sehr leicht kränkbar sind, die falsche und verzerrte Erwartungshaltungen an andere Menschen haben, die meinen, sie seien einem anderen Geschlecht generell übergeordnet und dass auch teilweise eben ungünstige soziale Strukturen wie Erwartungen an Männlichkeit, Männlichkeitsideale, die einfach destruktiv sind, dass der Mann immer stark sein muss. Oh, wir brauchen hier nur starke Jungs, die hier die Tische in der Schule transportieren. Ein Junge darf nicht weinen. Ein Junge darf keine Schwäche zeigen, so die sich ja schon im Kindesalter sehr schnell zeigen, die sich dann einfach immer weiter subsumieren. Eine schlechte psychotherapeutische Versorgungslage, sodass das halt einfach ein Mix ist, der sehr explosiv sein kann. Ja, frühe politische Bildung, so allgemeine Sachen. Ja, und wenn man so ein bisschen individueller geht, schwierig. Also es ist natürlich gut, so früh wie möglich anzusetzen, eben auch schon bei Kindern und Jugendlichen, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass das wichtig ist, dass das wirklich geprägt werden muss, dass auch der Selbstwert gestärkt werden sollte, dass halt der Selbstwert auch nicht von anderen, nicht nur von anderen Mädchen oder von anderen Frauen später, sondern auch nicht nur von anderen abhängt, sondern dass halt der Fokus, auch wenn es gesellschaftliche Erwartungen gibt, die auch in einer anderen Vorart und Weise für Frauen gelten, dass das nicht sein kann, also dass es ungünstig ist, den kompletten Selbstwert dann im Außen zu suchen, sondern dass da irgendwo auch schon von innen was kommen soll. Bei Kindern und Jugendlichen, dass man auch gemeinsam recherchiert, so generell, dass man sich auch mal ein bisschen anguckt. Man muss jetzt keine Helikopter, man muss nicht zum Helikopter-Elternteil werden, aber dass man da trotzdem so ein bisschen guckt, was macht mein Kind da, dass man immer auch Ansprechperson bleibt und sagt, okay, hey, wenn du da was gesehen hast, was, wo du irgendwie ein ungutes Gefühl hast, so, dann darfst du das auch sagen, so, dann werde ich dich nicht schimpfen, und dann auch wirklich nicht schimpfen, natürlich. Ja, Medienkompetenz ist, glaube ich, auch so ein generelles Ding. Da gibt es ja auch relativ viel Infomaterial, was man sich einfach kostenlos downloaden kann. Das kann man auch in die Shownotes packen. Das schicke ich dir dann. Ja. Und dass man Warnsignale ernst nimmt. Also sobald dann irgendwie ein Kind anfängt, auf einmal Mädchen oder Frauen abzuwerten und dann behauptet, ach, die gehören ja eh nur hinter die Küche, dass man da auch schon einschreitet und dass man sagt, das ist nicht respektvoll, das ist nicht okay. Generelle extremistische Aussagen auch, wenn es einen auffälligen sozialen Rückzug gibt, da irgendwie versuchen zu helfen, auch wenn es schwierig ist. Das muss natürlich nicht heißen, dass das Kind jetzt ein Incel ist. Aber auch da, Einsamkeit ist generell ein Problem und da sollte man generell drauf gucken, dass es einem gut geht. Ja, und wenn jemand auch schon wirklich Kontakt zur Incel-Szene hat, da auch sensibel mit umgehen. Also auch schon sagen, seine Haltung zeigen und sagen, dass man das nicht gut findet. Aber wenn möglich, wenn man sich da noch selber schützen kann, dass man da nicht direkt den Kontakt abbricht. Weil dann wird es natürlich schwieriger, wieder auszusteigen, wenn man noch weniger Leute irgendwie außerhalb dieser radikalisierten oder radikalen Szene hat.
Jo, danke schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses Thema mit uns zu sprechen und alle diese ja nicht ganz einfachen Informationen mit uns zu teilen. Genau, also vielen Dank nochmal, Jasmina. Wie gesagt, weiterführende Links, Quellen etc. kommen alle in ein Quellendokument in die Shownotes. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es ist wie immer absolut appreciated, wenn ihr unsere Algorithmusgötter befriedigt und diesen Podcast oder dieses Video liked, kommentiert, bewertet, teilt etc. pp. Der Releaseplan bleibt bis auf Weiteres noch unregelmäßig bei diesem Podcast, aber ich verspreche euch hiermit, das ist das GeorgFK-Versprechen, dass es plus minus alle 2 Wochen in der Zukunft wieder neue Folgen gibt und deswegen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.